nicht so schlimm sein. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen. Es ist etwas hektisch und voll vor allem. Und Sie sehen, die technischen Rahmenbedingungen sind auch ziemlich schlecht. Also ich habe so das deutliche Gefühl, dass das Einzige, was uns helfen wird, ist zu schauen, ob wir einen anderen Hörsaal finden. Weil ich weiß gar nicht, wie es da hinten ausschaut, aber das gibt es ja Leute, die gar nicht mehr richtig im Hörsaal herinnen sind. Also vielleicht kann man da noch so ein kleines bisschen Platz machen, dass die wenigstens mal reinschauen können. Also wir sind vollkommen überfahren von dem Anklang, den das Angebot findet. Man muss auch sagen, die Vorlesung ist erst einmal gehalten worden und da war es eigentlich so ein, ja, sagen wir, rechtes Randangebot. Ja. Da waren vielleicht 50 Leute oder so drin und da hat der Saal hier auch ganz gut gepasst. Und jetzt haben wir wie viele Anmeldungen? Über 80 im Übungsbetrieb und es schaut eigentlich so aus, es wären hier vielleicht noch ein paar mehr sogar, die noch nicht angemeldet sind. Also insofern kann es gut sein, dass sich noch irgendwas tut, dass wir einen anderen Hörsaal vielleicht möglicherweise auch eine andere Zeit brauchen natürlich, weil um die Zeit vermutlich nicht einfach so ein großer Hörsaal frei sein wird. Also da müssen wir schauen, was wir tun können. Jetzt erzähle ich mal ein bisschen was über die Vorlesung. Vielleicht regelt es sich ja dadurch, dass dann die Hälfte sagt, das ist doch nichts für mich. Dann haben wir die Sache auch wieder auf eine andere Art erledigt. Ja, also das Ganze heißt multimediale Lehr- und Lernumgebungen. Und ich steige da einfach mitten rein, um einfach ein Gefühl mal zu vermitteln. So ähnlich wird es in der Übung dann auch laufen, was denn eigentlich die Dinge sind, über die wir uns unterhalten. Also solche Systeme. Jetzt könnten wir natürlich das System auch wirklich gleich starten. Wenn Sie das wollen, dann können Sie es unter der URL tun. Das ist ein Beispiel, einfach ziemlich wahllos gesucht aus dem medizinischen Bereich, wo es darum geht, zu lernen, wie man gerade in der Notfallsituation mit Blutkonserven umgeht, mit dem Test von Blutgruppen. Das ist natürlich was, das sehr wichtig ist, dass Mediziner und vielleicht auch Leute, die eben bloß irgendwie so mithelfen, dass irgendwie in einem Krankenhaus, dass die zumindest grob wissen, was das ist und keine falschen Handgriffe an der Situation machen oder auch aufpassen, dass alles richtig läuft. Ja, und das läuft in dem Fall so wie so ein Comic und man hat bestimmte Dinge zu tun, kann da drin agieren, eigentlich fast wie in manchen Computerspielen und der Zweck der ganzen Sache ist aber etwas zu lernen über die Funktion sozusagen. Sie sehen, da gibt es auch so Skalen, wo man sieht, wie gut geht es meinem Patienten und Punktbewertung, wie gut war ich. Ein anderes Beispiel, das ich ganz lustig finde, weil das, wenn wir mit Deutsch und Englisch uns gleich unterhalten werden, es ist ein Sprachlernsystem. Ja, da wird Multimedia jetzt wirklich eingesetzt als für eigentlich so Eselsbrücken sozusagen. Ja, das ist also jetzt für Engländer, die Deutsch lernen sollen, oder Amerikaner wahrscheinlich eher. Das deutsche Wort für Mauer ist eben Mauer, das wissen wir, für Wall ist Mauer. Und das klingt wie Mauer, also wie der Rasenmäher. Und das Bild dazu ist, dass man sich, also eine Frau, die haben gleich die Mimur genommen, aber egal, vorstellt, die die Mauer einreißt mit dem Rasenmäher. Und dann kann man sich auch gleich gut merken, wenn man das Bild vor Augen hat sozusagen, dass das eine Frau ist und wird hoffentlich nie mehr vergessen, dass es die Mauer ist, was ein großes Problem ist für Leute mit einer anderen Muttersprache, insbesondere englischen Muttersprache, die grammatischen Geschlechter nicht so haben. Also ein Zweck sozusagen hier, Multimedia im Einsatz, um einem einfach zu helfen, sich an Dinge zu erinnern. Wir hatten jetzt zwei Beispiele. Im einen war es einfach bloß Bilder und da ist auch Ton dabei, das wird jetzt nicht gezeigt. Und hier sind es animierte Bilder, bei denen Sie sozusagen Multimedia im Dienste des Lernens haben. Also wie gesagt, die URLs sind alle da und Sie können da ein bisschen mit spielen, aber wir werden in der Übung auch verschiedene andere Spielbeispiele haben. Das ist jetzt wirklich so wie ein Spiel eigentlich, wie ein Computerspiel. Man hat da Figuren, die da rumlaufen und kann an bestimmten Stellen klicken und dann passiert was, dass die erschrecken oder dass irgendwas weggenommen wird vom Tisch aus diesem Behälter für Speisen da in der Mitte raus, kommt da eine Hand und klaut irgendwas. Der Zweck der ganzen Sache ist eigentlich, dass man neugierig wird, was passiert denn, wenn ich jetzt in der Situation klicke und letztlich ist das Ganze ein sogenannter Computertutor. Das soll nichts anderes machen, als den Leuten Training vermitteln im Bedienen von Computersystemen mit der Maus, dass die eben gut zielen und klicken lernen und sich dabei nicht langweilen. Ja, das ist was, das man gerade, weiß nicht, bei Ihnen ist wahrscheinlich irgendwie so mehr oder minder schon mit der Muttermilch aufgesogen, die Bedienung von der Maus. Aber wenn man das einfach nicht kann und das auch in einem höheren Alter lernt, dann hat man am Anfang durchaus Koordinierungsprobleme, Dinge wirklich richtig anzuzeigen und auf Dinge richtig zu zeigen und irgendwas auszulösen. Also ein Spiel, das einfach bloß den Zweck hat, zu unterhalten dabei, dass sozusagen eine höhere Motivation besteht, diese Übung auch zu machen. Man könnte natürlich genauso gut bloß irgendwie rote Punkte auf dem Bildschirm zeigen und sagen, klick der Reihe nach auf diese roten Punkte, das wäre genau der gleiche Effekt. Das sind also solche Beispiele, um die es hier geht, wobei sich natürlich die Frage stellt, und das ist eine der Fragen, um die es in der Vorlesung auch geht, ist der Einsatz von Multimedia für solche Dinge sinnvoll? Das ist eigentlich so das Kernstück, oder wenn wir ein bisschen konstruktiver dran gehen, wie müssen wir Multimedia-Elemente gestalten, so dass wir damit das Lernen bestimmter Sachverhalte oder bestimmter Fertigkeiten eben befördern können. Ja, vielleicht mal auch noch, bevor ich Ihnen wirklich jetzt die Gliederung erkläre oder so, noch ein weiterer Versuch, Sie zu provozieren. Das ist ein langer Text, ich habe halt leider relativ viele Texte dabei, aber es, denke ich, passt schon an der Stelle. Das ist jetzt eine interessante Zeitreise. Das ist ein Artikel, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 1994 erschienen ist. Damals war das unter der Überschrift Zeitreise, eine kleine Zeitreise, und zwar damals nach vorne, ins Jahr 2004, 10 Jahre nach vorn. Wobei das für uns natürlich jetzt ein seltsames Gefühl ist, weil wir über das Jahr 2004 schon raus sind. Für uns ist eigentlich ja, eher eine Zeitreise nach hinten, ins Jahr 1994, wie man sich 1994 vorgestellt hat, dass die Zukunft aussehen wird. Und das ist einer der Texte, der, finde ich, am deutlichsten macht, was an, sagen wir mal, Hoffnungen verbunden ist mit dem ganzen Thema Multimedia-Einsatz im Lernen. Ja, es geht also um eine Klasse in ganz normales Gymnasium, in Mainz in dem Fall, und Geschichtsstunde beginnt. Aus den Schultaschen kommen die Notebooks raus und werden ans Schulnetz angeschlossen, also dass man da WLAN haben könnte. Daran haben sie nicht so sehr gedacht. Und auch die Lehrerin hat einen PC und sie reden über antike Hochkulturen. Ja, der Text ist vielleicht interessant. Die Schüler klicken das Symbol im Ordner Geschichte an. Auf dem Farbdisplay erscheint eine Karte des Nahen Ostens. Dann gibt es eine geografische Orientierung. Der Geschichtsunterricht beginnt mit einer kurzen Filmsequenz über die Öffnung des Pharaonengrabs. Die Schüler sind binnen kurzem in eine andere Welt entführt. Ja, das soll also heißen, durch den Einsatz von Multimedia werden die Schüler gefesselt und viel stärker motiviert als sonst. Es steht auch da, Motivation und Neugierde werden durch spannende Bilder in flimmerfreier Qualität geweckt. Ich sage das nicht, sondern das sagt der Herr, das waren zwei Autoren, ein Journalist und ein Lehrer damals, auch ein Geschichtslehrer, die diesen Artikel geschrieben haben. Das sind die Hoffnungen, die sie damit verbinden, Multimedia einzusetzen. Ja, die Lisa ist ganz fasziniert. Da unterbricht der Computer und stellt die erste Frage über das Gezeigte. Jetzt beginnt für Lisa und ihre Mitschüler der individuelle Teil der Multimedia-Anwendung. Also nächste Hoffnung, die damit verbunden ist. Während hier im Frontalunterricht, in der Schule ist ja auch leider aufgrund der relativ geringen Besetzung mit Lehrern auch sehr viel Frontalunterricht, eben ein Unterricht für alle passieren muss, könnte man sich vorstellen, wenn die jetzt Multimedia-Ausstattung haben, interaktive Programme haben, dass jeder sozusagen seinen individuellen Lernablauf hat. Selbstständig klickt sie die vom Computer gezeigten Möglichkeiten. Die richtige Lösung wird von einem ägyptischen Schreiber lächelnd bestätigt. Das ist auch so ein Kernelement, das man immer in diesen Lernanwendungen hat, dass einem dann noch irgendwie ein gutes Gefühl vermittelt werden soll, vielleicht auch einfach positive Emotionen geweckt werden sollen, dadurch, dass das irgendwie ein schönes Bild ist oder einfach irgendwie auch ein lustiger Effekt entsteht, weil nicht bloß da steht, ja, ist gut, sondern irgendeine Figur, Comicfigur oder sowas macht. Jeder Schüler bestimmt Inhalt und Geschwindigkeit seines persönlichen Lernprogramms und die Software stellt sich auf jeden Arbeitsschritt ein. Da werden wir uns ausführlich darüber unterhalten, das ist eine bestimmte Art und Weise, wie Lernanwendungen funktionieren können, dass sie eben adaptiv an das Modell des Lerners angepasst werden, was natürlich jetzt auf Seite der Software durchaus einen gewissen Anspruch hat. Ja, und die sagen, der Unterricht hat sich verändert seit 1994 bis 2004. Lernen ist handlungsorientierter, selbstständiger und bei der Wahl des Lernweges individueller geworden. Jede Menge Vorteile werden hier behauptet. Die Lehrer haben mehr Zeit für die Kinder und die unterrichtliche Kommunikation leidet angeblich nicht. Sie können viel mehr diskutieren. Hausaufgaben gibt es auch natürlich. Aber interessanterweise das Wundermittel, es gibt gar keinen Frust mehr bei den Hausaufgaben, denn in der jeweiligen Software stecken ja alle erdenklichen Wege, Tricks und Methoden der besten und erfahrensten Pädagogen. Was natürlich jetzt auch wieder so ein Mythos ist, wenn man eine Lernanwendung hat, könnte man sich natürlich tatsächlich vorstellen, dass in der pädagogisches Wissen einfach gesammelt wird und dass möglicherweise der Unterricht, der jetzt durch diese Software sozusagen, wenn die ausgereift ist und vielfach erprobt, dass der möglicherweise besser ist als das, was ein menschlicher Lehrer, der vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat oder so oder sich mit der Klasse nicht versteht, was der jetzt dann tatsächlich produzieren würde. Wobei man natürlich immer sehen muss, na, okay, wir können das kritisch diskutieren, wie sehr die Lernanwendung wirklich versteht, wo der Schüler wirklich steht und wo seine Probleme sind. Ja, die Lehrer haben natürlich auch kein Problem mehr und das kann ich ja selber nachvollziehen, wie das ist. Also das mühselige Suchen geeigneter Materialien gibt es nicht mehr. Das kann man jetzt mal klar sagen, dass sich das nicht bewahrheitet hat und nie mehr bewahrheiten wird. Also je mehr Multimedia, umso mehr muss man nach Materialien suchen. Die gigantische Materialfülle ist idealtypisch aufeinander abgestimmt und exemplarisch aufbereitet. Das ist eins sozusagen positiv formuliert, aber was ein Riesenproblem dahinter steckt, wenn ich ganz viele Multimedia-Einheiten habe, wie kann ich die denn überhaupt zusammen integrieren, dass daraus eine gemeinsame homogene Lernerfahrung wird. Ja, ich arbeite mit ganz vielen Bausteinen, interaktiven Multimedia-Elementen, die vielleicht ganz verschieden zu bedienen sind und dann doch wieder sehr verwirrend für die Schüler wirken. Ja, das ist jetzt der Grund, warum das 1994 geschrieben wird. Also dort gab es eben Diskussionen, es gab auch Autoren, die gesagt haben, dass man speziell im Hochschulbereich in 10 Jahren, also 2005, auf einen großen Teil der in der Lehre Tätigen verzichten könne und stattdessen vernünftige Multimedia-Programme entwickeln soll. Also das ist mal eine Sicht drauf, wo man sieht, es ist nicht einfach irgendein Thema, sondern ein Thema, über das, in das die Politik und die Gesellschaft eigentlich sehr große Hoffnungen gesetzt hat. Wie man sieht, heutzutage ist das nicht so wirklich gekommen. Eine Frage ist, liegt es jetzt an der Technik, liegt es an der Gesellschaft? Oder ist es vielleicht doch so, dass wir uns diesem Idealziel, dieser Vision so in kleinen Schrittchen nähern oder aus der Vision doch Dinge rausnehmen, die im Alltag dann doch was bringen? Also wenn Sie sich mal kritisch Ihren Alltag anschauen, dann werden Sie doch feststellen, dass Sie an vielen Stellen eben doch mit Multimedia-Elementen lernen. Dass Sie in Wikipedia gehen und dort irgendwie den Link auf irgendein Video finden, in dem erklärt wird, wie irgendwas funktioniert oder so. Also ein Stückchen weit in die Richtung sind wir doch schon gegangen. Ja, vielleicht das Gegenstück. Das ist jetzt auch ein anderer Anwendungsbereich für Multimedia. Jetzt vorher waren wir in der Schule. Das kommt jetzt eher aus dem Bereich der betrieblichen Weiterbildung, was auch ein ganz wichtiger Anwendungsbereich für elektronische Lern- und Lernsysteme ist. Und der Roger C. Shank hat ein, sagen wir, sehr gut zu lesendes Buch geschrieben, ist ein sehr drastischer Autor sozusagen. Ja, der hat gesagt, also er ist eine Firma geführt worden und da sollte eben ein Ausbildungsprogramm gestartet werden und die wollten E-Learning machen. Also es gab ein schönes Programm mit einem hübschen animierten Figur. Ja, und das muss man eigentlich fast auf Englisch vorlesen, weil es wirklich so nett gesagt ist. Telling you things you didn't want to know and asking you questions you didn't care about to answer to. About the system you didn't want to learn how to use all that much in the first place. And weren't going to learn to use by being told about it. All with nary a story to be found. Also mit fast keiner Geschichte dahinter. Sprich, es ist viel Arbeit investiert worden in so ein System. Aber wenn sozusagen jetzt ein erwachsener Mensch, der richtig ein Problem hat, davor gesetzt wird, dann ist das eigentlich sehr viel Geflimmer und bunte Figuren. Aber es ändert nichts daran, was die richtigen Probleme sind, dass der das System nicht lernen will, dass er sowieso keine Ahnung hat, was er eigentlich in der Firma will und wozu er das Ganze lernen soll und dass vielleicht sein Chef bloß beschlossen hat, er muss mit dem System umgehen. Da stecken Kernprobleme drin und so ähnliche Probleme haben wir in der Schule auch. Also wenn man einfach nicht wirklich weiß, ob man jetzt Latein echt lernen will, dann hilft einem auch das tollste Vokabellernprogramm wahrscheinlich nur begrenzt was. Also Wir könnten jetzt vielleicht, wenn wir ein bisschen aufschieben, denke ich, da auch gleich in eine Diskussion einsteigen. Vielleicht, heute haben wir vielleicht am Schluss auch ein bisschen Zeit. Also, ich bin gern bereit, auch mit Ihnen nochmal darüber zu reden, ob Sie Erfahrungen haben oder ob Sie diesen beiden Positionen irgendwie sich annähern können, sagen können, entweder die eine oder die andere ist das, was ich mir vorstelle. Es war einer, der extrem optimistisch ist und einer, der über E-Learning und einer, der sieht, wo die Probleme sind und eigentlich zunächst mal für fast aussichtslos hält, mit E-Learning was zu bewirken. Also damit ist vielleicht mal so der Rahmen gesetzt. Das sind Dinge, über die wir uns mit denen wir uns befassen. Und man sieht auch, dass es durchaus ein Informatikthema ist und ein Medieninformatikthema ist, dass aber sehr viel von dem Thema eigentlich gar nicht so stark in der Technik drin sitzt, sondern in ganz anderen Fragestellungen. Und das wird jetzt so der Inhalt sein. Also zuerst mal müssen wir überhaupt verstehen, was soll denn Lernen überhaupt sein? Was ist Lernen? Also das benutzen wir so selbstverständlich, das Wort. Aber wenn wir Lernen verbessern wollen, dann müssen wir zunächst mal relativ tief eindringen, wie Lernvorgänge überhaupt stattfinden, was gelernt werden kann und wie man dann natürlich diese Lernvorgänge optimieren und unterstützen kann. Das ist also nimmt einen relativ großen Bereich der Vorlesung ein, dass man zunächst mal einfach in die Psychologie einsteigt und anschaut, wie funktionieren nach unserem heutigen Wissen Lernvorgänge, Lerntheorien aus der Psychologie. Dann geht es natürlich um multimediale Lehr- und Lernumgebungen, ganz klar. Da stellt sich die Frage, ist der Einsatz dieser Technologien sinnvoll und wirkungsvoll und welchen Effekt haben die? Das bedeutet eigentlich, dass wir schon wieder ganz nah an der Psychologie sind. Einerseits müssen wir die Technologie natürlich anschauen, was können wir dort tun? Das lernen wir aber eigentlich in anderen Lehrveranstaltungen. Aber jetzt geht es eigentlich darum, ganz konkret, zum Beispiel anhand von empirischen Untersuchungen zu schauen, wenn ich den gleichen Lerninhalt versuche mit traditionellen Methoden zu vermitteln oder mit Multimedia, mal ganz naiv gesprochen, habe ich damit einen besseren Lerneffekt oder genauer gesprochen, wenn ich zwei verschiedene Varianten sozusagen der Vermittlung habe mit Multimedia, also nehmen wir ein Beispiel, dass man zum Beispiel mit einer animierten Grafik arbeitet oder mit Standbildern, in denen man sich vor und zurück bewegen kann, was ist dann tatsächlich für den Lerneffekt wirklich effektiver? Das kann man ja wirklich in Experimenten versuchen auszuprobieren. Und solche Dinge werden wir uns auch anschauen. Da gibt es auch inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen und Artikeln drüber. Und das sind also mal so zwei Kernbestandteile. Dann geht es natürlich auch darum, wenn ich jetzt wirklich ein System entwerfen muss, wie schaut das aus, auf was muss ich achten, also wie funktioniert das Gestalten eines Lernsystems, wie kann ich die Inhalte gestalten, da gibt es eine ganze Reihe von Faustregeln und auch Theorien im Hintergrund, die im Bereich jetzt der Didaktik reingehen, also das heißt, da sind wir jetzt nicht mehr so sehr in der Psychologie drin, sondern Pädagogik, Didaktik. Man merkt schon, wie gesagt, es sind eigentlich andere Felder, die sich um die Informatik rum gruppieren an der Stelle. Ich habe natürlich auch ein gewisses Problem damit, dass ich als Informatiker das vermitteln muss. Ich habe versucht, mich da einzuarbeiten, aber vielleicht sind auch Leute im Raum, die da noch mehr Hintergrund haben und bin auch gern bereit, dass wir dann da auch noch mehr zusammenarbeiten und das vielleicht auch gemeinsam uns erarbeiten. Ja, ein Abschluss sozusagen oder ein etwas weiterführendes Thema ist noch, wenn man jetzt das von der Situation weggeht, wie es vorher geschildert wurde, dass man einfach einen Menschen hat, der vor seinem Bildschirm sitzt und mit dem Gerät irgendwie sich unterhält. Man weiß, dass Lernen auch ein sozialer Prozess ist. Das merkt man auch daran, dass obwohl Lehrveranstaltungen multimedial aufbereitet im Internet sind, trotzdem immer noch Leute in die Hörsäle kommen, schon bloß um die Kollegen zu treffen, die an dem gleichen Thema arbeiten. Das ist auch ganz phänomenal. Das heißt, die Gruppe, die an dem gleichen Thema dran ist zu lernen, die spielt eine wichtige Rolle. Also ist die Frage, wie kann ich das denn eigentlich unterstützen durch Technologie? Da gibt es verschiedene Stichworte dazu. Eins ist Computer-Supported Cooperative Learning, dass man das Zusammenarbeiten in den Gruppen Maschinen unterstützt. Und das andere ist, dass man nicht bloß auf Computertechnologie setzt, sondern traditionelle Formen mit einbezieht, so eine Mischung macht, das nennt sich Blended Learning. Oder auch mit neuen Technologien, die eben jetzt nicht bloß auf einem Bildschirm und einer Tastatur beruhen, wo man sich irgendwie frei im Raum bewegen kann, mit anderen Interfaces arbeitet, die mit einbezieht. Man sieht schon, da geht man so ein bisschen dann an die Stellen, die jetzt nicht mehr wirklich wohl bekannter Stoff sind, sondern doch eher Forschungsthemen sind. Ja, ich habe schon gesagt, es ist kein reiner Informatikstoff. Von der Organisation her, wir haben 2 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übung. Die Übungen, ich sage jetzt ein paar Worte noch dazu und dann werde ich vielleicht unsere Übungsleiterin noch bitten, ein bisschen was dazu zu sagen. Die ist relativ vielfältig, so wie wir sie bis jetzt konzipiert haben. Also wenn Sie im Netz schauen, es gab die Vorlesung ja schon mal, ist aber schon einige Jahre her. Und dort waren die Übungen in so einem Seminarstil und das ganze Semester eigentlich relativ einheitlich durchgezogen. Das werden wir jetzt versuchen, anders zu machen. Es wird also ganz verschiedene Phasen in den Übungen geben, wo Sie ganz verschiedene Dinge tun. Zum Beispiel Lernsoftware evaluieren, auch mal selber Programme entwickeln, Experimente wirklich durchzuführen, so wie wir es vorher gesagt haben, wo man eben die Effektivität von bestimmten Lernmethoden versucht mal zu erproben und zu schauen, was muss man eigentlich tun, um das zu messen. Wir wollen auch einen kleinen Teil haben, wo mit einer Lernumgebung wirklich gearbeitet wird. Da haben wir im Moment vor, die Lernumgebung Moodle zu benutzen. Vielleicht mal eine Frage in die Runde. Wem sagt das Wort Moodle was, so wie es da steht? Ja, doch, ein paar immerhin. Gut. Also, das wird bald vielen Leuten was sagen. Also ich habe es von meiner Frau gerade mitgekriegt, dass Gymnasiallehrer werden serienweise in Moodle-Schulungen geschickt jetzt. Also das soll eben auch in den Schulen wirklich eine große Rolle spielen. Ja, und auch noch Aufgaben natürlich, wo sie so im Bereich didaktischer oder pädagogischer Konzeption auch ein bisschen was machen müssen. Ganz trocken für die Prüfungen. Ich denke, es sind vermutlich nur Diplomstudierende hier. Informatik und Medieninformatik. Haben wir noch jemand von einem anderen Studiengang? Ja? Magisterpädagogik. Okay. Sie können ja die Hälfte der Vorlesung selber machen dann.
Magisterphonetik.
Oh, interessant. Gut. Also 2 Magisterstudenten. Also wie gesagt, wenn Sie von Pädagogik was verstehen, haben Sie ein bisschen Mitleid mit mir, dass ich sozusagen versuche, da Inhalte zu vermitteln, die nicht ganz in meinem Fachgebiet sind, und helfen Sie mir gegebenenfalls, wenn ich was falsch mache. Also die praktische Frage, mündliche Prüfung, ist ja für Sie eigentlich ähnlich. Ja, Sie müssen ja auch den Stoff dann in eine mündliche Prüfung einbringen. Insofern passt das eigentlich für Sie auch. Das heißt, für alle, die hier im Raum sind, ist es vermutlich Stoff für eine mündliche Prüfung. Wenn Sie die Übungen haben, den Schein haben, dann kriegen Sie eben 4 Semesterwochenstunden, die Sie in die Übung einbringen können. Also 2 Semesterwochenstunden können Sie es immer einbringen. Beziehungsweise Sie könnten den Schein auch als Pflichtschein natürlich für die Multimedia-Säule einbringen. Dann natürlich nur noch 2 Stunden im Prüfungsstoff, wie die allgemeinen Regeln sind. Für Informatikstudenten gehört das in diese Säule BM oder A, heißt die auch manchmal, also die angewandte Informatik. Das ist jetzt mal so die grobe Einordnung. Und jetzt sollte man über den Übungsbetrieb vielleicht noch ein bisschen organisatorisch was sagen. Also die Übungsleiterin ist die Sarah Streng, die ich Ihnen mitgebracht.
Genau, also die Beispiele, die gerade schon erwähnt wurden, zeigen eigentlich ganz gut, mit was wir uns in der Übung beschäftigen. Und das Ganze wird hauptsächlich in 4er-Gruppen ablaufen. Und da haben wir jetzt natürlich erstmal ein organisatorisches Problem, weil wie die meisten schon mitbekommen haben wir eigentlich nur 50 Plätze. Also in den Seminarraum passen 25 Leute, wir haben 2 Übungstermine. Da kriegen 80 Leute einfach nicht rein. Entschuldigung. Und deswegen bemühen wir uns gerade um einen 3. Übungstermin. Und weil wir die Gruppen nicht gleich nach dem 1. Übungsblatt wieder umschmeißen wollen, die 4er-Gruppen, würden wir jetzt morgen und nächsten Montag die 1. Übung quasi ausfallen lassen und den 1. Übungstermin eine Woche nach hinten verschieben. Und das bedeutet aber auch, dass, weil wir jetzt die meisten, die sich angemeldet haben, natürlich auch die beiden existierenden Übungstermine angemeldet haben, und wenn wir jetzt neue Übungstermine einsetzen, dann müssen wir komplett nochmal die Anmeldung zu den Übungen von vorne starten. Also ich werde bei Uniwork die beiden noch 3 zusätzliche Übungstermine eingeben und dann müssen sich alle nochmal neu eintragen, und aus dem Grund, weil es ein bisschen mehr Zeit braucht, verschiebt sich alles quasi um eine Woche. Das heißt, die 1. Übung bis nächsten Freitag, also morgen in einer Woche, beziehungsweise am Montag in 10 Tagen, und wann auch immer der 3. Übungstermin ist. Sobald ich da näher das weiß, schicke ich auf jeden Fall in den Uniworks noch eine E-Mail, da sind eigentlich alle angemeldet. Und alles Weitere würde ich dann...
Muss man vielleicht noch sagen, sollten, dass Sie die Übungen nicht alleine machen?
Genau, ja, wir sind zu dritt, also passt auch zu den 3 Übungsgruppen, die es dann geben wird. Neben mir sind es noch der Robert Meyer und die Dana Sauernheimer.
Da, das sind die beiden, genau.
Und die, ja, werdet ihr dann kennenlernen, wenn ihr die Übungssitzung auch.
Okay. Ja, es gibt. Okay. Sind immer noch alle da. Naja. Vielleicht eine Sache, ich habe bei den meisten Lehrveranstaltungen im Hauptstudium so eine Vorrede immer drin, dass letztlich doch viele Materialien in englischer Sprache sind und dass man eigentlich geschickterweise die Unterrichtsmaterialien von vornherein in englischer Sprache gestalten sollte. Das stimmt nicht ganz in diesem Fall. Also bei, was weiß ich, Mensch-Maschine-Interaktion oder Multimedia-Programmierung oder so haben wir eigentlich den kompletten Foliensatz und auch viele der Materialien zur Übung in Englisch gehalten, weil es mir sonst eigentlich die meiste Zeit irgendwie am Übersetzen ist, wie, was denn das passende deutsche Wort zu dem englischen Fachbegriff ist. Das ist hier nicht ganz so. Es gibt gerade im Bereich E-Learning ziemlich viel deutschsprachige Literatur und an manchen Stellen ist es auch einfach sinnvoll, dass man eben mit Systemen zu tun hat, die in der eigenen Muttersprache sind. Das heißt, dass wir so beide Probleme haben. Einerseits wollen wir deutsches Material, sozusagen deutschsprachiges Material benutzen. Andererseits gibt es Stellen, wo einfach vernünftige englischsprachige Sachen da sind. Und man will ja auch diese englischen Fachbegriffe kennen. Deswegen habe ich jetzt einen ärgerlichen vielleicht, aber einen Kompromiss. Sie werden das merken, haben wir vorher schon gemerkt, dass die Folien gemischt in Deutsch und Englisch sind. Da, wo das Original in Deutsch ist, lasse ich es in Deutsch. Da, wo das Original in Englisch ist, lasse ich es auch in Englisch übersetzen, nicht künstlich sozusagen zwischen den beiden Sprachen hin und her. Ich hoffe, dass Sie damit leben können. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert für diejenigen unter Ihnen, die weder Deutsch noch Englisch als Muttersprache haben und dann zwischen zwei Fremdsprachen umschalten müssen. Da muss ich mich schon ein bisschen entschuldigen. Das ist natürlich anstrengend. Die Vorlesung immerhin selber, was ich hier sage, ist natürlich bis auf vielleicht mal so einen Text vorlesen in deutscher Sprache. Ich werde auch mich bemühen, dass, nachdem wir dieses Sprachwirrwarr schon haben, dass die wichtigsten Fachbegriffe, die elementaren Begriffe, dann in beiden Sprachen auftauchen. Also, dass wenn ein Begriff definiert wird, der richtig wichtig ist, auf Deutsch, dass man dann den englischen Begriff dazu schreiben, in Klammern wenigstens, und umgekehrt, wenn er auf Englisch definiert ist, auch den deutschen Begriff. Ja, jetzt noch ein bisschen genauer die Gliederung. Da kann sich vielleicht auch im Laufe des Semesters noch ein bisschen was dran ändern, aber das wird der ungefähre Ablauf sein. Heute ist so eine einführende Vorlesung. Wir werden heute vielleicht auch nicht die volle Zeit dafür verwenden, aber ich erzähle schon noch ein bisschen was dazu. Was eigentlich so ein bisschen das Problem des E-Learning ist. Ein bisschen habe ich auch schon angefangen. Ab der nächsten Woche geht es dann in Grundlagen, die wirklich aus der Informatik weit rausgehen, zunächst mal in die Physiologie rein ein bisschen. Also wie funktioniert unser Nervensystem? Was müssen wir über unser Nervensystem kennen, um überhaupt zu verstehen, wie Lernen funktionieren kann. Und auch natürlich, die reine Physiologie hilft uns nicht, sondern wie das sozusagen wirklich eingesetzt wird, wie unser Gehirn funktioniert, also psychologische Grundlagen. Und auch das nächste Kapitel dann, das, denke ich, zwei Einheiten danach ungefähr umfassen wird, ist eigentlich in der Psychologie angesiedelt. Und zwar geht es da um Lerntheorien. Also was hat man im Laufe der Geschichte sozusagen an Theorien entwickelt, um zu verstehen, wie Menschen lernen und um dementsprechend auch das Lernen zu optimieren. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Es gibt auch Streit wirklich. Es gibt Schulen, die sich gegenseitig sozusagen vorwerfen, dass die andere Schule eigentlich was Falsches macht. Also insbesondere gibt es immer noch das Spannungsfeld, bloß mal um zwei Stichworte zu sagen, zwischen den sogenannten Behavioristen und den Konstruktivisten. Diese Dinge werden wir uns relativ genau anschauen. Und da kommt man an manchen Stellen auch weg von sogar der Psychologie und in relativ grundlegende Fragen rein, die vielleicht in der Philosophie, Erkenntnistheorie oder so angesiedelt sind. Also da kommt man plötzlich an Stellen, wo man eigentlich sehr grundlegend darüber nachdenkt, was eigentlich und mit unserem Bewusstsein wirklich vor sich geht. Und das kann man natürlich auch nur anschneiden so ein bisschen. Ist aber vielleicht auch ein ganz interessanter Ausblick. Dann geht es um Geschichte der Lernmaschinen. Das wird sich sehr in Grenzen halten, aber man soll jetzt einfach mal wissen, was ist in der Historie schon alles gemacht worden. Sie haben ja schon gesehen, dass eben da auch die interessante Situation ist, dass man in der Vergangenheit immer Visionen hatte, die aber offensichtlich in dem Zeitraster, das wir bis jetzt überschauen können, sich nicht alle realisiert haben. Manche Projekte sind auch wirklich realisiert worden, hat Erfahrungen gesammelt. Und das ist recht spannend, einfach zu schauen, was schon alles gemacht worden ist. Und auch zu erkennen, dass darauf aufbauend eben doch letztlich inzwischen eine ganze Menge an Wissen da ist, wie Lernanwendungen aussehen könnten. Dann ein ganz wichtiger Block für mich auch noch empirische Untersuchungen zum Multimedia-Lernen. Das ist auch wieder eher aus der Psychologie, aber da geht es um ganz konkrete Gestaltungsprinzipien, wie man Lernstoff multimedial vermitteln kann und wirklich Untersuchungen, wie effektiv das ist. Berichte ich natürlich auch über Material aus der Literatur, das auch nicht komplett unumstritten ist, aber einem zumindest mal ein Gefühl dafür gibt, was da dahinter steckt. Insbesondere kommt da eben ganz klar an manchen Stellen raus, dass es nicht wirklich einfach heißt, wenn es bunt ist und flimmert, dann lernt man besser, sondern das ist viel komplizierter, dass man eben an manchen Stellen mit Multimedia sehr wohl einen guten Effekt erzielen kann, dass man an manchen Stellen mit Multimedia auch ganz wunderbar den Lerneffekt verschlechtern kann. Und das hat man vielleicht auch an diesen einführenden zwei Texten gemerkt. Das ist generell ein anderer Stoff, als wenn Sie jetzt in eine Vorlesung über Datenbanken gehen, ja, wo Sie einfach bloß, was heißt bloß, ist ja eine interessante Technik, aber wo Sie eine Technologie lernen und sozusagen lernen, wie man Systeme baut, da ist irgendwie das Wissen ziemlich klar vorgegeben. Hier gibt es viele Stellen, über die man sich streiten kann und was auch vielleicht auch Spaß macht, sich darüber zu streiten. Ja, und die restlichen Teile sind dann sicher auch noch interessant, aber der Kernstoff, denke ich, steckt schon vorwiegend in dem ersten Bereich drin, also in den ersten 5 Kapiteln. Es geht natürlich darum, wie muss ich Lernanwendungen entwickeln? Das ist eigentlich Anwendung der Prinzipien, die man sonst in der Softwareentwicklung, Multimediaentwicklung haben, auf Lernanwendungen, dann von der didaktischen Seite das anzuschauen, wie muss ich die aufbereiten und was ich vorher schon angedeutet habe, die sozusagen etwas weiterführenden Themen, dass man das Lernen in der Gruppe unterstützt oder eben traditionelle Lehr- und Lernformen mischt mit E-Learning oder multimedialen Systemen. Das ist so der Plan, der sich über das Semester hinzieht und begleitend dazu natürlich in den Übungen. Ich habe vorher schon gesagt, diese verschiedenen Arten von Übungen, das sieht man natürlich, dass sich das jeweils auch anbietet, dass man an bestimmten Stellen bei den empirischen Untersuchungen selber eine empirische Untersuchung probiert, bei der Entwicklung von Lernanwendungen eben selber mit einer Lernanwendung arbeitet, die entwickelt oder weiterentwickelt und Ähnliches. Gut, gibt es jetzt an der Stelle jetzt vom Inhaltlichen, vom Plan her noch irgendwelche Fragen oder reicht Ihnen das jetzt mal, um so ein bisschen zu beurteilen, ob das die Vorlesung für Sie ist oder nicht? Das wäre jetzt der Moment, das nochmal zu klären. Alle schauen bloß gespannt, wie immer. Gut, Literatur. Also da gibt es ganz furchtbar viele Sachen, wobei man sagen muss, manche von diesen Büchern sind jetzt auch wieder anders als diese Bücher, die wir aus der Informatik kennen, wo man ja manchmal mit einem Buch irgendwie so fast sein Leben verbringen könnte, wenn man jetzt irgendwie so ein Buch von Date über Datenbanken oder den Tannenbaum oder so anschaut, wo eben sehr, sehr viel hochkondensiertes Wissen drin ist. Hier ist es sehr oft so, muss man ehrlich sagen, dass wenn man die Bücher liest, dass man Seiten, 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 Seiten liest und sich hinterher dann doch fragt, wo war, also gerade wenn man es als Ingenieur liest, wo war denn jetzt sozusagen wirklich die Essenz des Ganzen? Das sind also, ja gut, Sie haben ja auch andere Fächer, Sie sitzen auch in der BWL und Kommunikationswissenschaft, da trifft man solche Texte bestimmt auch immer wieder. Also, wenn Sie solche Bücher sich anschauen, es ist nicht so einfach, dass man sagt, das ist jetzt das Lehrbuch, in dem steht alles drin. Auch wenn es so dick ist, hat man vielleicht auch dann nicht immer den optimalen Erfolg, wenn man es durchgelesen hat. Also eins, was gar nicht so schlecht ist eigentlich, weil das haben wir ja schon im Grundstudium eingeführt, ist dieses Basiswissen Multimedia. Da haben wir immer bloß über den Band 1 und 3 eigentlich geredet und der Band 2, der befasst sich genau mit dem Lernen. Der Andreas Holzinger, der war ja auch schon ein paar Mal hier bei uns, ist auch jemand, der eben wirklich an Lernsystemen arbeitet. Das heißt, für den ist das Multimedia eigentlich bloß ein Hilfsmittel für Lernsysteme. So ein richtiges, dickes, schönes Lehrbuch vom Springer Verlag ist dieses Compendium E-Learning. Das ist eins dieser Bücher, das den Stoff komplett zusammenfasst, aber wo es eben solche Kapitel gibt, in denen man dann manchmal nach vielen Seiten sich trotzdem fragt, ob denn die Essenz wirklich so stark war. Aber das ist dem Thema wirklich so. Das hier, Clark und Meyer, das werde ich relativ häufig zitieren. Das ist ganz interessant, weil das Leute sind, die aus der Psychologie kommen und empirisch versuchen zu arbeiten. Da habe ich ja auch vorher schon einiges erwähnt. Also wenn sich jemand dafür interessiert, da gibt es verschiedene Bücher. Es gibt auch so eine ganze Handbook of Multimedia Learning von dem Richard Meyer. Das sind also Amerikaner von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara, die, wenn man sich sozusagen für das Thema interessiert, sind das recht kondensierte Bücher wieder, in denen deren Theorien sozusagen gut und kompakt erklärt werden. Aber es ist eben ein spezieller Bereich, ein spezieller Sichtpunkt. Dann haben wir hier noch Bücher, die ein bisschen älter eigentlich sind. Ja gut, 2002 ist noch nicht ganz so alt, insbesondere das Hasebrook-Buch. Also zumindest das Hasebrook-Buch ist, glaube ich, gar nicht mehr so richtig zu bekommen. Also ich habe meins antiquarisch besorgt. Was schade ist, weil Multimedia-Psychologie wirklich ein wichtiges Thema ist und schade, dass es keine Neuauflage gibt. Das andere ist hier so ein Sammelband, wo viele Artikel drinstehen. Man muss sich aus den Sachen halt so ein bisschen zusammensuchen. Das Buch von Roger Schenk, das ist ein Buch, das man wirklich so mal in den Ferien einfach sich nehmen kann und durchlesen als Begleitliteratur, vielleicht auch versuchen soll, sich auszuleihen oder so und sich nicht unbedingt in den Schrank stellen will. Aber es ist ausgesprochen amüsant zu lesen und gibt einfach einen guten Eindruck, was das eigentlich heißt, wenn jemand insbesondere in der betrieblichen Weiterbildung arbeitet. Das ist also jemand, der wirklich ein Consulting-Unternehmen betreibt. Es ist, also eigentlich ist es ein hochgradiger Wissenschaftler, der also wirklich sehr, sehr wertvolle Publikationen geschaffen hat in seiner Zeit an der Uni, aber der lebt jetzt sozusagen als Consultant in Betrieben, wird vermutlich sehr gut bezahlt und hat eine sehr unkonventionelle und, denke ich, aber auch sehr effektive Art, mit dem Lernen und den Lernvorgängen in Betrieben umzugehen. Also das ist, denke ich, sehr interessant. Ja, und das Letzte ist jetzt bloß mal ein Versuch, ein ganz aktuelles Buch nochmal zu nehmen, weil dass sich da auch einiges verändert. Das ist einfach ein Überblick nochmal in deutscher Sprache auf aktuellem Stand sozusagen zum Thema E-Learning. Das ist so das Wichtigste, was ich an Literatur benutzen werde. Es wird aber noch eine ganze Reihe Spezialliteratur zu den Einzelkapiteln geben. Also zum Beispiel, wenn es um Lerntheorien geht, gibt es da ein Buch, das ich halt der Vorlesung auch zugrunde gelegt habe, auch ein amerikanisches Buch über Lerntheorien. Und so wird es an verschiedenen Stellen eben noch mehr weitere Literatur geben. Ja, da sieht man schon hier als Literaturangabe, das ist, bezieht sich jetzt auf Bernd Weidenmann zum Teil jedenfalls. Das ist aber nur ein Artikel in diesem Sammelband, Issing-Klimsa. Das ist ein Band, den man, also ein Artikel, den man eigentlich wirklich mal sich anschauen sollte, weil da gerade dieser Begriff Multimodalität, Multikodalität ganz gut erklärt wird. Ja, Einordnung, Begriffsbestimmung. Jetzt schauen wir mal diesen Begriff Lernen ein bisschen grundlegender an. Das ist ja so die Idealvorstellung davon, wie Lernen funktionieren sollte. Das ist das, was sich jeder Schüler eigentlich wünscht, der klassische Nürnberger Trichter. Ja? Man nimmt einfach irgendein Gerät, schüttet oben das Wissen rein und danach weiß man das. Wissen ist praktisch wie eine Art Flüssigkeit, die man in jemand reintut. Ja? Wie man das irgendwie, wenn man ein Medikament injiziert, so kann man jemand Wissen einfach geben. Letztlich haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Vorstellung, dass das so funktioniert. Wir werden in unserer Schule auch immer noch ein Stückchen weit in der Richtung sozusagen geprägt. Das heißt, ich gehe da eine Zeit lang dahin und dann habe ich mir dieses Wissen irgendwie angeeignet. Das wird mir irgendwie vermittelt, sagt man vielleicht. Aber letztlich hat man so das Gefühl, das ist Information, die kommt in mich rein. Das ist natürlich, wenn ich schon so das Ganze beschreibe, nicht die ganze Wahrheit. Das merkt man schon ganz schnell, wenn man überhaupt nachdenkt, was das denn so an Wissen ist oder ob überhaupt Wissen der richtige Begriff ist. Was denn die Dinge sind, die wir lernen. Also zunächst mal liegen einfach ganz viele Daten irgendwie vor. Also wenn Sie ein Schulbuch anschauen, wenn Sie so einen Foliensatz anschauen, auch wenn Sie eine multimediale Präsentation anschauen, im Prinzip liegen da einfach in irgendeiner Form kodierte Daten für Sie vor, die zunächst mal einfach gesammelt werden müssen. Sie kennen das Problem, wenn Sie irgendwie nach googeln, nach irgendeiner Information, da muss man zuerst mal eben alle diese großen Datenberge durchforsten, aufnehmen, sammeln und ein bisschen organisieren. Das ist auf einer höheren Ebene ist das schon noch genauso. Sie haben alle vermutlich oder die meisten von Ihnen die Vordiplomsvorbereitung relativ in guter Erinnerung oder in Erinnerung, sagen wir mal. Und da ist es auch so, dass man in so einer, in so einem Vorlesungsskript einfach zunächst mal vor einfach einer ungeheuren Menge an Details steht. Und das überhaupt erstmal zu strukturieren und zu sagen, das ist dieses Kapitel, das ist jenes Kapitel, das ist vielleicht so ein Ausblick, den brauche ich mir gar nicht anschauen. Das baut auf dem auf. Also das zunächst mal so ein bisschen zu organisieren, ist schon mal der erste Schritt. Wenn wir eben nicht mehr bloß unstrukturierte Daten vor uns liegen haben, sondern das so ein bisschen strukturiert ist und zu einem Themengebiet zusammengefasst ist, dann könnte man an der Stelle von Informationen sprechen. Da hat aber schon ein gehöriger mentaler Prozess stattgefunden. Also das da steht in dieser Spalte, das sind kognitive Prozesse, die also unser Gehirn sozusagen zunächst mal durchführen muss und damit ist dieser Wust an Daten auf eine höhere Ebene irgendwo auch schon mal gehoben worden, hat einen höheren Wert, das ist Information. Ja, denken Sie jetzt an die Situation mit dem Vordiplom, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Auch wenn Sie jetzt Ihre Informationen beisammen haben über die verschiedenen, was weiß ich, Sätze aus der Analysis, da irgendwelche Grenzwertsätze und sowas, dann ist das immer noch zunächst mal sehr isoliertes Wissen, ja, oder noch gar nicht wirklich Wissen, es sind isolierte Informationen, die Sie zuerst mal verbinden müssen, was Sie sehen müssen, wie das eine das andere bedingt, wo gerade in so einem Mathematiklehrbuch sieht man das ganz deutlich, wo ein Begriff benutzt wird, der an einer anderen Stelle zuerst mal eingeführt wurde und erst wenn ich mit dem einen Begriff zu arbeiten gelernt habe, dann kann ich das andere wirklich sozusagen erst mir erschließen, dass ich überhaupt weiß, was da steht, weil wenn der Begriff für mich fremd ist, habe ich damit größte Probleme. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Informationen anfange, miteinander zu verbinden und in einen größeren Kontext zu bringen, generiere ich Wissen. Wissen ist aber immer noch was sehr Passives. Sie wissen dann eben vielleicht, ja, dann geben wir mal wieder ein Beispiel aus der Medieninformatik, Sie wissen dann vielleicht, wie der Abtastvorgang auf einer CD funktioniert. Das ist, da haben Sie zuerst mal vielleicht verstehen müssen, was Interferenzphänomene sind und was ein Laser ist und wie eine CD aufgebaut ist und so. Und wenn Sie diese Dinge alle zusammenbinden, dann können Sie irgendwie grob verstehen, wie der Abtastvorgang auf einer CD funktioniert. Das ist aber zunächst mal auch irgendwie totes Wissen. Das ist für Sie jetzt schon mal ganz gut, weil dann in der mündlichen Prüfung werden Sie vielleicht gefragt, wie das geht und dann können Sie das mehr oder minder gut erklären. Damit ist Ihnen aber zunächst mal noch nichts wirklich gedient im alltäglichen Leben. Das heißt, Sie haben jetzt zunächst mal Wissen. Das nächste, was Sie damit machen müssen, ist, dass Sie dieses Wissen auch anwenden. Ja, und jetzt könnte natürlich sein, dass Sie in irgendeiner Situation sind, wo Sie entscheiden müssen, macht es da jetzt Sinn, unter bestimmten Bedingungen einen CD-Spieler als technische Lösung einzusetzen oder nicht. Ja, dann muss man wissen, wie empfindlich ist der zum Beispiel gegen Staub, gegen Erschütterungen, ist die Kapazität grundsätzlich, wo sind die Kapazitätsgrenzen, wie schnell kann so ein Ding überhaupt zugreifen, die Zugriffsgeschwindigkeit. Da werden Sie dann merken, dass eine ganze Menge Sachen in Ihrem Wissen noch gar nicht vorhanden sind, dass Sie da weiterarbeiten müssen. Aber dieses Basiswissen zunächst mal überhaupt, dass es dieses Prinzip der optischen Abtastung gibt und dass Sie die Grobbausteine haben, wie das Gerät geht, das hilft Ihnen natürlich sozusagen, das eigentliche Problem anzugehen und dort die entscheidenden Fragen sozusagen überhaupt mal zu finden und dann auch zu entscheiden. Das heißt, irgendwann fängt man an, auf der Basis des Wissens Probleme zu lösen. Da sind wir also dann in einem Bereich, dem man sozusagen Problemlösungskompetenz oder einfach intelligentes Vorgehen in Problemsituationen bezeichnet. Da wollen wir ja eigentlich hin. Alle diese Dinge darunter, die sind hilfreich, aber das ist so eine Leiter, die man raufsteigt und das ist das, was wir eigentlich wirklich tun wollen, wobei wir eben als Menschen tatsächlich das die besondere Eigenschaft auch noch haben, dass wir nicht einfach bloß irgendwas tun, hoffentlich, sondern das auch beobachten und uns eigentlich permanent in so einer Rückkopplungsschleife befinden, dass wir das beobachten, was wir bewirken mit unseren Aktionen und dementsprechend auch wieder nachsteuern. Das hält sich global gesehen manchmal in Grenzen, wenn man sich überlegt, was mit dem CO2-Ausstoß zum Beispiel passiert, weil das mit dem Nachsteuern manchmal recht langsam geht oder so, aber allein diese Diskussion zum Beispiel ist doch offensichtlich, dass also nicht bloß jetzt ein isoliertes Problem gelöst werden soll, sondern dass man dann eben anfängt, darüber nachzudenken, was bedeutet das in einem globalen Kontext und dann auf neue Problemlösungswege hoffentlich kommt und hoffentlich noch rechtzeitig. Das ist also Reflexion über das, was man sozusagen in der ganzen Zeit getan hat. Das heißt eigentlich, man kann es als letzten Schritt sehen oder auch als begleitenden Schritt, der alle diese Stufen sozusagen der Informationsverarbeitung begleitet. Ja, im Prinzip ist es also doch ein relativ vielfältiger Vorgang. Jetzt einfach zu sagen, ich lerne irgendwas, ist schon mal die Frage, will ich jetzt bloß einfach eine bestimmte Information finden, will ich sozusagen einfach Faktenwissen haben oder will ich ein Problem lösen, und je nachdem muss ich ganz verschiedene Sachen lernen und die entsprechenden Basisbausteine dafür haben. Das führt schon in eine weitere Unterscheidung rein, die auch ganz wesentlich ist, wenn ich mir jetzt überlege, ich will einen Lernvorgang unterstützen, welche Art von Wissen, jetzt konzentrieren wir uns mal auf diese eine Schicht in der Mitte, Wissen, will ich denn dort eigentlich vermitteln? Also hier stehen drei eigentlich ganz klar unterscheidbare Arten von Wissen, sogenanntes deklaratives Wissen, konzeptuelles Wissen und prozedurales Wissen. Also deklaratives Wissen, lasst sich da jetzt nicht verwirren, dass der Begriff deklarativ in der Informatik jetzt wieder andere Sachen heißt, deklarative Programmiersprachen oder so. Das heißt in dem Fall einfach, das ist Faktenwissen. Ja, Leistung ist Arbeit pro Zeiteinheit. Das steht hier als Beispiel. Da gibt es nicht viel dran zu diskutieren. Das ist eine Sache, die weiß man oder man weiß es nicht. Das sind diese Fragen, die einen auch in Prüfungen natürlich irgendwie ganz stark stressen, weil man muss es aus seinem Gedächtnis produzieren. Und wenn man das nicht produzieren kann, dann gibt es auch irgendwie keinen richtigen Weg drumherum. Also es ist einfach da oder es ist nicht da. Es existiert ganz explizit und es ist die Frage, weiß ich, dass etwas so und so ist. Eine Stufe aufwendiger ist das konzeptuelle Wissen, Konzeptwissen. Da will ich verstehen, warum ein bestimmtes Phänomen so ist. Das heißt, ich will Ursache-Wirkungszusammenhänge erklären. Die sind auch ganz explizit da, die kann man aufschreiben, kann man lesen. Also zwar unser CD-Spieler von vorher, wo man sagt, also das wird eben, ich kann auf der CD ein Bit erkennen mit einem Laser, weil da die entsprechend dünne Delle bloß drin ist und das mit der Wellenlänge vom Laser abgestimmt ist und dann zurückgespiegelt wird und so weiter und so fort. Das ist also jede Menge Faktenwissen, deklaratives Wissen, das dann aber zusammen in sozusagen ein Konzeptwissen mündet. Da weiß ich, wie irgendwas geht. Ich weiß vielleicht auch schon so ein bisschen, wie man das machen muss. Aber das ist dann gleich schon der nächste Schritt. Ja, zunächst mal geht es einfach darum zu wissen, wie funktioniert was. Und dann ist die Frage darauf abgeleitet, wie kann ich sozusagen selber aktiv werden. Also denken Sie an ein Auto, wenn Sie verstanden haben, wie ein Ottomotor funktioniert und was eine Lichtmaschine ist und so. Das ist Konzeptwissen. Aber wenn das Auto jetzt nicht anspringt, dann hilft Ihnen in erster Näherung das Konzeptwissen noch nicht wirklich weiter, weil das Ding tut halt nicht das, was es soll. Da braucht man sozusagen noch eine andere Stufe von Wissen, die aber von dem Konzeptwissen natürlich getragen wird. Nämlich, was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt schauen, ob die Batterie leer ist oder was auch immer zu tun ist, oder der Tank leer ist? So eine ganze Reihe von Sachen, die man zunächst mal prüfen sollte. Das ist Wissen, das oft gar nicht mehr so leicht zu finden ist. Das ist das berühmte Know-how, das Können. Also ich kann irgendwas. Und dafür werden auch die Spezialisten in der Regel relativ gut bezahlt, dass sie diese Schritte, in welcher Situation muss ich was prüfen und was bedeutet das aufgrund meines Konzeptwissens und was ist dann der nächste Schritt, um vielleicht sogar das Problem zu beseitigen, das ist schon schwer zu kodieren. Also Sie finden natürlich, denken wir beim Auto, gibt es natürlich schon so Handbücher, was tue ich im Fall einer Panne, aber das hat alles irgendwo seine Grenzen beim komplexen System. Und irgendwann ist man dann doch so weit, dass man sagt, ich brauche jetzt einen Fachmann. Und der hat das Wissen aber dann schon. Der also ich denke, es gibt nicht den Fall, ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass irgendwie alle Fachleute der Welt vor dem Auto stehen und sagen, wir wissen es nicht, warum es nicht anspringt, sondern mit entsprechendem Know-how lässt sich das schon immer klären. Also es existiert schon dieses Wissen, aber es ist oft nicht mehr so ganz explizit zu finden, oft nur implizit. Und da ist natürlich jetzt für unsere Lernvorgänge ganz wichtig, was wollen wir denn eigentlich? Ja, das deklarative Faktenwissen ist natürlich leichter zu vermitteln als jetzt das Strategiewissen. Und so ein bisschen zieht sich das auch durch diese Lerntheorien durch, dass man eben mit fortgeschrittenen Lerntheorien auch die sozusagen höherwertigen Arten von Wissen angeht. Wenn wir jetzt wirklich das sozusagen prozedurale Wissen anschauen, also wir wollen das Know-how sozusagen vermitteln, dann gibt es da noch eine feine Unterscheidung, die es eben auch nochmal sozusagen einfacher und schwerer macht. Man sieht sozusagen die ersten drei Stufen, die wir jetzt hatten, also deklarativ, konzeptuell und prozedural, das ist ja schon so eine aufbauende Reihenfolge, wird immer schwerer. Und jetzt im Prozeduralen gibt es noch zwei, nämlich den sogenannten Near-Transfer, den, ja, ich würde jetzt vielleicht mal sagen, naheliegende Übertragung, naheliegende Transfer. Da ist der Übertragungsschritt relativ gering. Also Transfer ist sowieso ein Begriff, der uns immer wieder begegnen wird. Das heißt, ich habe irgendwas gelernt, zum Beispiel eben, wie ich irgendeine Sache machen muss, und ich übertrage das in eine andere Situation rein. Und wenn Sie jetzt, was weiß ich, in einem Excel-Sheet eben gelernt haben, wie Sie eine Spalte aufsummieren, dann ist es nicht so furchtbar dramatisch, wenn Sie jetzt ein anderes Excel-Sheet haben und in dem sind es vielleicht zwei Spalten, die Sie aufsummieren, oder die Spalte ist kürzer oder länger als die Spalte, mit der Sie es vorher zu tun hatten. Die heißt anders. Das ist zwar Transfer, den man da macht in eine andere Situation, aber es ist mehr oder minder repetitiv sozusagen die gleiche Tätigkeit. Es kann natürlich sehr wohl sein, und das ist in der Realität eigentlich das Hauptproblem, dass Sie jetzt eine ganz andere Situation haben, dass Sie eben, was weiß ich, den Durchschnitt ausrechnen wollen, das haben Sie noch nie vorher gemacht. Da wird man sich dann schon auch irgendwie denken, das ist nicht schlecht, zuerst mal die Summe auszurechnen vielleicht, und dann müsste ich vielleicht die Anzahl ausrechnen, irgendwie noch teilen können und so, aber dann habe ich schon mehr zu tun, oder ich finde die entsprechende Funktion direkt. Ich muss aber auf jeden Fall mal das Grundprinzip haben, wie ich mit so einem Excel-Programm zum Beispiel umgehen kann, so eine Tabellenkalkulation, und muss aber dann noch einige Schritte obendrauf tun, mir vielleicht sogar noch Wissen besorgen. Das ist das, was hier mit Far Transfer bezeichnet wird. Das ist also eine echte, wirklich kreative Transferleistung. Und dementsprechend natürlich auch wieder, wenn Sie jetzt an multimediale Unterstützung von Systemen denken, wenn Sie solche Far Transfer-Situationen erzeugen wollen und Leute darin schulen wollen, können Sie sich schon vorstellen, dass das hinreichend anspruchsvoll ist, weil schon bloß dadurch, dass so ein System doch sehr deterministisch ist, so eine Software, kann man ja nur begrenzt wirklich was ganz Neues erzeugen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, da gibt es einen Begriff, der vielleicht auch noch mal erwähnt werden soll, weil diese Fähigkeiten, dieses prozedurale Wissen, da spricht man auch oft von Fertigkeiten, Skills auf Englisch. Und das ist jetzt auch wieder aus dem medizinischen Bereich. Ich habe einfach mal einen Text gesucht, wo das sauber und klar auseinandergenommen wird. Das begegnet einem immer wieder, ist jetzt nicht furchtbar wichtig für uns, aber in dem Zusammenhang sollten wir die Begriffe einfach kennen, die Hard Skills und die Soft Skills. Also wenn die jetzt bei Soft Skills da Bedside Manner als Beispiel bringen, also das Verhalten gegenüber einem Kranken, einem Krankenbett, das kommt jetzt daher, dass das einfach aus dem medizinischen Bereich stammt, diese Unterscheidung, und da geht es um sozusagen ja Karriereberatung so ein bisschen im medizinischen Bereich. Und da geht es eben darum, um jetzt zum Beispiel einen Job zu kriegen, muss ich bestimmte Fertigkeiten haben. Ich muss also die notwendigen minimalen Hard Skills haben. Also ich muss irgendwie ein Röntgenbild interpretieren können, ich muss irgendwie mit einer Spritze umgehen können, Blut abnehmen können, solche Dinge. Ja. Das sind durchaus ausgesprochen prozedural, um was es da geht. Das sind auch Problemlösungen, aber das sind zunächst mal sozusagen fest umgrenzte und auch in Prüfungssituationen leicht überprüfbare Fertigkeiten, wo man so ein Setup machen kann, sagen kann, da ist jetzt dieses der richtige Schritt zu tun. Und das kann man irgendwie auch im Prinzip lernen, kann man mehr oder minder jedem beibringen. Es gibt eine andere Seite, diese Soft Skills, die sehr viel schwieriger zu lernen sind, die an anderen Dingen wohl hängen, die ganz tief in unserer Erziehung, in unserer Persönlichkeit auch verwurzelt sind und bei denen es kompliziert ist, sozusagen wirklich was zu ändern. Also da geht es darum, wie motiviert geht jemand an seinen Job ran? Wie gut kann jemand mit anderen Menschen kommunizieren? Wie gut ist er in der Lage, in der Gruppe zusammenzuarbeiten? Welche ethische Einstellung verbindet der mit seinem Job? Ist ihm das völlig egal, was er sozusagen der Außenwelt damit anrichtet, dass er tut, oder denkt er da dran? Das sind Dinge, wo man von Soft Skills spricht, die tatsächlich auch sehr wichtig sind. Das ist jetzt auch für Sie, für Karrierefragen, sind diese Sachen, die hier stehen, glaube ich, ganz interessant. Hard Skills, das ist das, was Sie vorwiegend in der Uni lernen. Das ist sozusagen der erste Filter. Aber sozusagen der beste Kandidat wird in der Regel aufgrund dieser Soft Skills ausgewählt. Und deswegen sollten Sie auch hier an der Uni übrigens jede Möglichkeit nutzen, irgendwie, in, wie wir es hier machen, in Teamarbeit oder ähnlichen Situationen, eben an diesen Soft Skills, so gut es geht, zu arbeiten und ihre Fähigkeiten dort auch weiterzuentwickeln. Und da merkt man auch schon, da sind wir vielleicht jetzt in einem Bereich, wo wir mit Multimedia-Anwendungen und überhaupt Computertechnologie mit Sicherheit nicht viel erreichen können, weil da geht es um die Kommunikation zwischen Menschen. Also irgendwo gibt es Dinge, die man vielleicht lernen oder üben will, die einfach jenseits dieses Bereichs sind, den wir erfassen können mit unseren Systemen. Jetzt habe ich so viel über Lernen geredet, ohne den Begriff zu definieren, sollte man vielleicht auch nochmal machen. Da geht es nämlich schon los. Also wenn Sie in die Literatur schauen, was die Definition von Lernen ist, da sind sich die Spezialisten schon mal überhaupt nicht mehr einig. Der Holzinger sagt, Lernen ist ein Prozess, und dann hat er eine Definition, die so ein bisschen an der klassischen Definition von Kimball aus den 60er Jahren aufbaut. Sagt, mit Lernen bezeichnen wir eine Veränderung unseres Verhaltens oder unseres Wissens, unabhängig davon, ob es beabsichtigt oder unbeabsichtigt erfolgt. Und da merkt man schon so mehrere Stellen, an denen man sich streiten kann. Also zum Beispiel eine Veränderung unseres Wissens. Wie kann ich denn eine Veränderung des Wissens überhaupt überprüfen? Ja, wenn Sie also jetzt, ich meine, ich kenne das Problem gerade so mit meinen Kindern in der Schule, da kommt mein Sohn und sagt, er weiß jetzt, wie diese Konstruktion geht, irgendwie mit Zirkel und Lineal, irgendwie in Lotfällen oder so. Ja, aber wenn er sagt, dass er das weiß, das hilft zunächst mal noch gar nichts. Das heißt, logischer Schritt ist dann zu sagen, okay, also hier ist eine Gerade, hier ist ein Punkt, und jetzt macht es mal. Und dann ist es natürlich eigentlich eine Veränderung des Verhaltens. Entweder er macht es dann so, wie man es sich vorstellt und kriegt das Lot hin, oder er macht es nicht, und dann kommt man manchmal in die Situation, dass dann sagt, aber ich weiß eigentlich, wie es geht, ich kann es jetzt bloß gerade nicht. Also das ist jetzt die Frage, hat der wirklich was gelernt oder nicht? Insofern ist das schon interessant zu sagen, zu unterscheiden in der Definition von Lernen, ist Veränderung des Wissens denn schon Lernen oder ist es erst dann, wenn es im Verhalten sichtbar wird? Ja?
Laut der Definition, wir vergessen eigentlich auch gleich mit Lernen zu setzen, weil wenn ich was vergesse,
ja,
verändert sich auch mein Wissen. Von daher.
Mhm. Durchaus. Also deswegen steht in den anderen Definitionen auch andere Dinge noch mit dabei. Und wenn man die genau anschaut, ist also auch die andere Definition von dem Kimball ist nicht so völlig, ist ihr Argument nicht so völlig von der Hand zu weisen. Also das muss nicht unbedingt eine Veränderung zum Positiven sein. Ja? Das ist durchaus richtig. Also man sieht schon an der Stelle, es ist echt nicht einfach zu sagen, was ist denn Lernen überhaupt? Ja, der andere Punkt, also war jetzt hoffentlich klar, also kann ich nur das Verhalten beobachten und dann sagen, jetzt hat er was gelernt, oder gibt es sozusagen irgendwie Veränderungen, die intern in den Menschen passieren und die von außen zunächst mal noch nicht beobachtbar sind, vielleicht später erst beobachtbar werden? Schwierig. Dann steht noch ein weiterer Punkt, das Inzidenzielle. Beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Das ist natürlich eine Geschichte, ich setze mich hin und lerne Vokabeln und hinterher werde ich die abgefragt und dann weiß ich die. Das ist eindeutig beabsichtigtes Lernen. Aber es gibt natürlich auch das unbeabsichtigte Lernen, das Inzidenzielle, das passiert ganz automatisch. Umso besser, je jünger man ist, wenn man einfach ins Ausland kommt und mit einer Fremdsprache konfrontiert wird, ohne dass man jetzt die Vokabeln paukt, lernt man einfach Vokabeln. Das geht von selber, weil man einfach immer wieder den gleichen Gegenstand irgendwie von jemandem in die Hand gedrückt kriegt und der sagt halt dann, dass das ein Key ist oder so. Und dann wird man irgendwann mal wissen, dass das englische Wort für Schlüssel Key ist. Da braucht man nicht lernen in dem Sinn. Es braucht auch irgendwie keine eigene Aktivität. Leider ist es natürlich so, dass wir auch Dinge inzidentiell lernen, ohne das wirklich sozusagen mit einem sinnvollen Ergebnis zu tun, dass wir also oft irgendwie dann plötzlich einen Schlagertext auswendig können, weil er öfters gelaufen ist und das eigentlich auch nicht wirklich großen Sinn macht. Ja, ich habe da noch eine Definition, die also sehr bekannt ist. Learning is a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a result of reinforced practice. Die ist sehr bekannt und da sind noch ein paar Elemente mehr drin, die man vielleicht zu einer Definition mit berücksichtigen müsste. Das eine ist Verhaltensänderung. Da habe ich vorher schon gesagt, es könnte auch sein, dass die Verhaltensänderung erst vielleicht irgendwann später mal auftritt. Insofern kann man sozusagen auch das Potenzial für Verhaltensänderungen mit einbeziehen. Das ist also ein zusätzlich neuer Aspekt. Dann steht hier relatively permanent, oder manchmal wird auch gesagt, neither transitory nor persistent. Also das ist die Frage, wie lang muss denn das Gelernte halten? Also wir wissen aus der Psychologie, dass man eigentlich vollkommen unsinnige und auch zum Teil völlig ziemlich komplexe Dinge, solange es nicht zu viele davon sind, also irgendwelche sinnlosen Silben oder Zahlenfolgen, sich problemlos ein paar Sekunden lang merken kann. Das kann fast jeder und dann kann man die reproduzieren. Die sind aber dann auch wieder weg, nach den paar Sekunden. Das heißt, wir haben so einen Kurzzeitspeicher, unser Short-Term-Memory, Kurzzeitgedächtnis, in dem können wir im Prinzip was Beliebiges reinstecken und das können wir auch eine Zeit lang reproduzieren, aber das ist dann nicht gelernt eigentlich. Also es muss länger als über ein Kurzzeitgedächtnis rausgehen. Interessanterweise ist, dass man durchaus auch daran denkt, dass die gelernten Dinge in der Regel nicht persistent sind. Insofern geht das jetzt wieder so ein bisschen auf Ihre Bemerkung, dass die nicht fürs ganze Leben da sind, sondern dass die auch wieder verblassen können. Also die Theorie des Vergessens gehört da schon dazu und eigentlich haben Sie schon recht, Vergessen ist eigentlich nur eine Spielart des Lernens, so ein bisschen. Passt da schon rein. Also, wir werden später nochmal den Begriff, die Definition von Lernen nochmal ein bisschen genauer anschauen, wenn wir dann in die Lerntheorien da einsteigen. Aber Sie sehen schon, komisch, ne? Also Lernen möchte man meinen, was das ist und wenn man es jetzt genau definieren will, steht man vor einer ganzen Menge von ziemlich unklaren Situationen. E-Learning ist vielleicht, wenn man jetzt mal annimmt, dass man weiß, was Lernen ist, nicht so schwer zu definieren. Das stammt jetzt von Clark Meyer, wobei das ja auch wieder so Definitionen sind immer schwierig. Also auf einem Computer wird das abgeliefert, man hat irgendwas, irgendwelche Medien, Speichermedien, Übertragungsmedien, auf denen der Lerninhalt da dazukommt. Und gut, wesentlich ist dabei, dass wir irgendeine Unterrichtungsmethode haben, also zum Beispiel Beispiele oder Übungselemente und dass wir eben natürlich mit Multimedia in dem Sinn arbeiten, mit Medienelemente, Worte, Bilder, Animationen, Audio, Video, klar. Und ja, und dann kommt das normale Lernen, das schreiben die hier, also Builds New Knowledge and Skill, was im Prinzip ja eigentlich das normale Lernen umfassen soll. Vielleicht mal im Einsatzbereich kurz abzugrenzen. Also E-Learning ist jetzt was, das an ganz verschiedenen Stellen auftritt. Ganz klassisch ist das Selbstlernen. Also das passiert immer mal wieder, dass man sagt, ich müsste doch jetzt eigentlich vor meinem Urlaub Italienisch ein bisschen lernen. Und dann gibt es so schöne Sprachkurse, die man sich da kaufen kann und mit denen man sich dann einfach zu Hause hinsetzt und Italienisch zum Beispiel übt. Das ist eine klassische E-Learning-Situation. Wenn Sie das jemals gemacht haben, sowas, dann werden Sie auch feststellen, dass es da ein ganz entscheidendes Problem gibt dabei, nämlich, dass die Entscheidung, das Ding zu kaufen, relativ leicht zu treffen ist, aber dann sich wirklich hinzusetzen und das Ding durchzuarbeiten, also ich weiß nicht, ob es da Statistiken darüber gibt, wie oft das wirklich gemacht wird, das ist jedenfalls erheblich schwieriger. Und das ist ein generelles Problem mit E-Learning-Systemen, dass dort die Motivation, wirklich damit zu arbeiten, und das Dabeibleiben auf Dauer eben ein echtes Problem sind. Also man hat sehr hohe Dropout-Raten, das kann man immer wieder belegen bei E-Learning-Systemen, dass die Leute eben mit hohen Erwartungen einsteigen und dann irgendwann einfach aufhören. Ja, in der Schule, in der Hochschule, da haben wir die Sachen zum Teil ja im Einsatz. Das heißt, wir haben traditionelle Lehrveranstaltungen wir hier und ergänzen die durch Online-Medien, machen wir in gewissen Grenzen ja auch hier, indem wir mal ein Applet irgendwo einsetzen oder indem wir eben die Folien zur Verfügung stellen übers Netz oder wir werden es versuchen, auch bei der Vorlesung, dass ein Podcast entsteht, in dem Sie, da kann ich dann nächste Woche vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, deswegen habe ich das Mikrofon auch dran, wo Sie dann sozusagen die Lehrveranstaltung noch mehr nachvollziehen können. Und das kann man natürlich auch weiter treiben. Also das ist ein klassischer Bereich. Ganz interessant sind betriebliche Schulungen. Also es gibt ja in allen Betrieben eigentlich einen gewissen Prozentsatz der Arbeitszeit eines Mitarbeiters, der auf seine Weiterbildung oder ihre Weiterbildung verwendet wird. Und da setzt man sehr häufig inzwischen auf E-Learning-Methoden und da ist es auch so, dass das wirklich einfach Stand der Kunst ist. Also in zum Beispiel Unternehmen, die Produkte für einen weltweiten Markt herstellen, sagen wir mal ein Hersteller von Telefonanlagen, der weltweite Vertriebsstellen hat, dort ist natürlich irgendwann mal eine neue Generation dieser Produkte da und muss auf den Markt eingeführt werden. Und dann muss ich weltweit überall meine Vertriebsmitarbeiter schulen, dass die nun genau wissen, erstens, wie das Ding überhaupt funktioniert, was die Bedienelemente sind und auch was die entsprechenden Vorteile sind, mit denen ich das gegenüber den Konkurrenzprodukten und vielleicht Vorgängerprodukten rausstellen kann. Ja, wie mache ich das? Ich kann alle meine Vertriebsmitarbeiter in meine Konzernzentrale einladen und ganz furchtbar viele Reisen und Reisekosten produzieren. Und derzeit fehlen die auch an ihrem Arbeitsplatz, das ist nicht sinnvoll. Was man stattdessen wirklich macht, ist, dass man eben in so E-Learning-Einheiten vorbereitet. Es gibt Firmen, die darauf spezialisiert sind, auch das zu produzieren. Und die werden eben ausgestreut, CD-ROM geschickt oder übers Netz zugänglich gemacht. Und der Vertriebsmitarbeiter muss das halt entweder in Zeiten, wo er sonst nicht viel zu tun hat, machen oder hat halt extra Zeit dafür. Und das ist was, wo man heutzutage auf E-Learning praktisch nicht mehr verzichten kann in der Industrie. Das passiert fortlaufend. Aber natürlich auch allgemeine Kompetenzen, dass man jetzt sagt, ich will zum Beispiel eben so einen Sprachkurs machen oder Fachsprache lernen, Fachenglisch für Betriebswirtschaftslehre oder so. Das wird auch zum ganz erheblichen Teil mit E-Learning gemacht. Unterstützung klassischer Lehrformen sage ich jetzt nicht so viel dazu, da hat man vielleicht hier an der Uni auch so Beispiele dafür. Kollaborative Lernprozesse ist auch ein Bereich des E-Learnings, insbesondere wenn Menschen eben so weit voneinander entfernt sind, dass es nicht sinnvoll ist, dass sie immer wieder sich treffen können oder sehr häufig das auch gar nicht vorhaben, sich zu treffen. Denken Sie eben an Open-Source-Softwareentwicklung zum Beispiel, wo große Teams, die Linux-Entwickler, wenn man die in einen, einen Raum, kann man ja gar nicht sagen, wenn man die zusammenholen würde an einem Ort, das wäre erstens ein riesen Menschenauflauf. Und die könnten auch nicht wirklich was miteinander anfangen, weil das einfach so viele Leute sind, die jeweils ganz spezielle Kenntnisse haben. Da ist es einfach sinnvoller, deren Zusammenwirken übers Netz zu organisieren. Das funktioniert auch prima. Und die lernen natürlich auch was. Die lernen voneinander, die lernen über das System, das sie entwickeln, über mögliche Fehlerquellen. Das ist so ein kollaborativer Lernprozess. Und auch da sieht man, dass E-Learning oder sagen wir elektronische Unterstützung, datentechnische Unterstützung Alltag ist und extrem sinnvoll. Was das jetzt heißt, wenn man da genauer drauf schaut, erstens, es gibt einen breiten Einsatz, ein breites Spektrum von Einsatzfeldern und zweitens ist es dann doch so, wenn man jetzt individuell hinschaut, dann tauchen im Alltag schon an vielen Stellen immer wieder E-Learning-Elemente auf. Es ist also nicht ganz so, wie es vorher vielleicht rüberkam, dass das so ein Traum war, der nie wirklich realisiert worden ist und eigentlich vielleicht auch unrealistisch ist, sondern es wird schon in die Realität umgesetzt. Okay, ich glaube, da müssen wir jetzt vielleicht nicht ins letzte Detail reingehen. Das ist im Prinzip sehr ähnlich zu diesen Wissensformen von vorher. Das Ziel beim Lernen muss ich natürlich abstufen. Ja, was will ich sozusagen beim E-Learning erreichen? Will ich den Benutzer informieren? Will ich, dass er etwas machen kann, aber eben im Sinn von Near Transfer, dass er irgendeine Tätigkeit ausführen kann, oder will ich, dass er prozedurales Wissen wirklich erlernt, aber im Sinn von Fahrtransfer, also dass er wirklich Prinzipien verstanden hat und wirklich sozusagen zu einem Experten wird, der ein komplexes Problem lösen kann. Da stehen also so Beispiele. Also darum ist es so einfach mit dem E-Learning vorher, wenn bloß neue Produktfeatures übermittelt werden sollen, das ist sozusagen die einfachste Stufe hier. Aber zum Beispiel, wie ich einen Vertragsabschluss in Kundenverhandlungen zusammenbekomme, das ist eben so komplex, dass es eben an den Grenzen dessen ist, was man mit E-Learning erreichen kann. Was man normalerweise verbindet mit E-Learning, ist, habe ich vorher so ein bisschen schon angedeutet, darum gehe ich jetzt auch schnell durch, ist, dass man sozusagen maßgeschneidertes Feedback hat in den Übungen, einen viel geduldigeren Tutor hat, als es ein Mensch normalerweise sein wird. Das soll Correctness natürlich heißen hier. Dass man sehr flexibel ist in dem Sinn, dass das individuelle Lerntempo berücksichtigt wird und auch Zusammenarbeit und Eigenarbeit gut kombiniert werden kann. Dass man sehr oft Dinge ausprobieren kann, was weiß ich, ein Flugsimulator oder sowas, wo das reale Experimentieren einfach viel zu gefährlich wäre, insbesondere weil ein Lerner immer noch Fehler macht. Ja, alle Piloten der Welt werden in großen, aufwendigen Flugsimulatoren geschult, auch für Ausnahmesituationen. Und das ist natürlich auch im weitesten Sinn eine E-Learning-Anwendung. Da muss man eben auch sehen, das Spektrum geht, wie gesagt, vom Vokabeltrainer bis hin zu solchen Simulationen. Ja, und die ganz trivialen Vorteile, die man nicht unterschätzen darf, ist, man glaubt zumindest, dass es kosteneffektiv ist, weil man das Software kann man multiplizieren, vervielfältigen, und einen Lehrer zu vervielfältigen ist natürlich entsprechend aufwendig, weil man den ausbilden muss und auch immer wieder bezahlen. Es ist zeit- und raumunabhängig natürlich auch. Ich kann das zu der Zeit machen, wo ich Zeit habe, und an der Stelle, wo ich gerade bin, muss nicht irgendwo hinreisen dafür. Diese Folie ist eigentlich bloß dabei, um Ihnen nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wir doch schon mal über Multimedia geredet hatten und dass multimedial mehr ist als jetzt bloß ein Schlagwort, sondern dass, wenn man es genauer aufdröselt, dass es multimedial vielleicht im Sinn der Gerätelandschaft gibt. Ich habe verschiedene Geräte, die zusammenspielen, die letztlich mit verschiedenen Medien zusammenhängen. Ich habe Multikodalität, das heißt, ich habe zum Beispiel Texte und Bilder, und ich habe Multimodalität, das heißt, ich habe Dinge, die über die Ohren und die Augen aufgenommen werden. Und zum Beispiel bei dem Text, wenn was als Text kodiert ist, habe ich ja immer noch die Wahl, ob ich den Text als Schrift hinschreibe oder ob ich das vorlese und über die Augen aufnehme. Das heißt, die Dinge sind im Prinzip voneinander unabhängig. Und jetzt gibt es so eine Annahme, die zum Lernen gehört. Dieses Bild taucht an mehr oder minder in derselben Art und Weise in vielen Lehrbüchern, Artikeln und so weiter auf. In den letzten Jahren ist es ein bisschen kritischer gesehen worden, aber so ganz grob heißt es immer, ja, wenn ich was bloß lese, dann ist der Lernerfolg, ja, das ist also hier das Behalten, das ist die Retention, soll das da unten die X-Achse andeuten, und vielleicht 10%, wenn ich das höre, dann ist es höher, wenn ich es sehe, ist es, also wenn ich Bilder sehe, ist es noch höher. Ja, und jetzt, wenn ich Hören und Sehen gleichzeitig habe, also wenn ich den Text höre und sehe, dann kann man das quasi zusammensummieren und ich habe noch höheren Behaltenseffekt. Und dann gibt es diese Steigerungen davon, wenn ich es nacherzähle und aktiv werde oder wenn ich es tue selber, dann wird der Behaltenseffekt noch größer. Also darüber, dass es hier einen Sprung gibt von passiv zu aktiv, glaube ich, darüber braucht man sich nicht so sehr streiten, das ist tatsächlich der Fall, das kann man auch empirisch belegen, dass jemand, der Stoff bloß passiv aufnimmt, wie Sie jetzt in der Vorlesung, sich schwerer tut, dann was wiederzugeben, als einer, der das aktiv ausprobiert hat. Deswegen machen wir auch Übungen, das ist ganz klar. Was komisch ist, sind diese unteren Skalen hier, wo man sagt, einfach deswegen, weil irgendwas über mehrere Sinneskanäle gleichzeitig vermittelt wird, über Hören und Sehen, deswegen würde die Behaltensleistung besser. Das taucht immer wieder auf, steht an ganz vielen Stellen, das wäre doch ganz selbstverständlich so und deswegen braucht man Multimedia. Es gibt aber ganz wenige, wenn man genau hinschaut, eigentlich keine empirischen Belege dafür. Das ist einfach so ein Mythos, der erzählt wird. Und darüber muss man sich im Klaren sein, dass zunächst mal also diese ganze Multimedia-Lernunterstützung ein bisschen auch einfach schick ist und ein Trend und ein Mythos, den man unterstützt, aber nicht wirklich begründet an manchen Stellen. Ja?
Wobei sie sich auch beim Tun sehr streiten, weil
manche
Autoren gehen davon aus, dass man einfach nur was nachbauen muss, um eine bessere Lernleistung zu erfahren. Während andere sagen, man muss das natürlich selbst erfahren, wie das geht. Also, da sind sie sich auch nicht einig.
Mhm. Also da werden wir bei den Lerntheorien ja nochmal drüber reden müssen, da können Sie mir dann auch noch weiterhelfen. Das zumindest manche Autoren sagen, ich muss im Prinzip den Lernstoff quasi selber erfinden. Ich muss den selber für mich sozusagen neu schaffen. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass dass da also schon einen qualitativen Sprung, glaube ich, gibt. Mich interessiert jetzt vor allem das Lesen, Hören, Sehen, diese mehrkanälige Aufnahme, dass die eben nun wirklich nicht den großen Sprung bringt. Ja, ich habe jetzt wieder Texte, da springe ich jetzt mal ein bisschen drüber, weil die können Sie sich nochmal in Ruhe durchlesen. Ich denke, die größten Probleme, die man bei E-Learning hat, ist eigentlich wie immer in der Softwareentwicklung auch, dass man zuerst mal die Anforderungen nicht richtig verstanden hat. Was ist das Verhalten, das ich denn jetzt wirklich beobachten und dann verändern will und dann wieder beobachten? Das heißt, viele der Aufgaben, gerade komplexere Aufgaben, kann man gar nicht wirklich beschreiben im letzten Detail. Wir wissen gar nicht, was wirklich unsere Aufgabe ist, die wir lösen wollen. Eine zweite Sache ist, dass wir, wenn wir naiv einfach so ein tolles System machen, das ganz gut blinkt und viele Medien einsetzt, dass wir Technologie zwar einsetzen, aber nicht an den Menschen denken. Also das Ganze muss mit der Seite des Menschen sozusagen ausbalanciert werden. Da werden wir uns ausführlich mit befassen, dass wir eben die menschlichen Kognitionsmöglichkeiten betrachten und dementsprechend das abstimmen. Ja, und da steht diese Dropout-Rate, das ist das dritte große Problem, also der dritte große Fehler, den man oft findet, oder ja, das ist eigentlich mehr als ein Fehler, ist wirklich ein echtes Problem, dass die Systeme sehr schnell zu Frustrationseffekten führen. Sei es, dass es auf die Dauer langweilig wird, sei es, dass irgendwas mal abstürzt und man dann sagt, oh Gott, ich habe jetzt Misstrauen gegenüber dem System, hoffentlich stürzt mich jetzt schon wieder ab. Und schon hat man eine Ausrede, das gar nicht erst zu starten. Und dieser ganze soziale Effekt, den ich vorher schon erwähnt habe, der geht so ein bisschen verloren. Also das sind drei wirkliche Probleme, die Anforderungen zu verstehen, mit den Menschen zurechtzukommen und sozusagen diesen Effekt der Langeweile oder des dann doch Liegenlassens von so einem E-Learning-System zu umgehen. Das ist auch wieder ein Text, denke ich, den Sie sich mal in Ruhe durchlesen können, den will ich jetzt nicht vorlesen. Es ist so ein Erfahrungsbericht, wo eben eine Firma versucht hat, mit großem Aufwand E-Learning einzuführen und eben genau diese Dinge auch beobachtet hat, dass zum Beispiel von den 100 Leuten irgendwie 20 überhaupt erstmal angefangen haben, das war so eine betriebliche Schulung, ne, und von den 100 Leuten, die sich interessiert hatten, sich eingeschrieben hatten, haben 20 letztlich erst angefangen, das zu nutzen, und von denen sehr viele eigentlich überhaupt nicht dann zu Ende gekommen sind. Das Interessante ist, dass die dann frustriert, wie sie waren, selber sozusagen ein System entwickelt haben und sich an einer Stelle sozusagen komplett anders orientiert haben, nämlich statt sozusagen auf Faktenwissen zu sehr zu setzen, ein System zu haben, das dem Benutzer irgendwas erzählt, eher ein System zu entwickeln, mit dem der Benutzer selber was tun kann. Und da sind wir wieder an dieser Diskussion, die wir vorher gerade hatten, dass der Benutzer mehr gefragt wird, seinen eigenen Weg sucht und geleitet wird sehr schnell. Da geht es, glaube ich, im Wesentlichen um Bedienung von irgendwelchen Software-Systemen, die Benutzer lernen sollten, dass die also wirklich mit diesem System eben arbeiten konnten, ihre Fehler machen konnten. Und dieser Sprung allein, ein System zu machen, das sozusagen den Benutzer aktiv einbezieht, von einem weg, das Benutzer eigentlich bloß was erzählt, das scheint doch einen erheblichen Unterschied zu machen. Und da sind wir natürlich auch meilenweit von dem Nürnberger Trichter weg. Das ist ja das Erzählen, ist ja so der Nürnberger Trichter. Ja, wenn man jetzt anschaut, was aktuelle Fragen sind, so ein bisschen, die zurzeit durch die Welt geistern im Bereich E-Learning, würde ich sagen, es sind ein paar Sachen. Das eine ist ein ganz generelles Problem, wenn Sie heutzutage anschauen, Wikipedia steht jedem zur Verfügung und das Internet hat sonst auch noch eine Menge interessanter Ressourcen. Es gibt spezialisierte Wissensdatenbanken. Die Frage ist tatsächlich, wie weit deklaratives Wissen, Faktenwissen langfristig überhaupt noch so wichtig sein wird. Also die Bedeutung wird sich verschieben, weg vom Faktenwissen hin zum prozeduralen Wissen. Was damit auch zusammenhängt, ist natürlich das Problem, durch diese universelle Verfügbarkeit von Faktenwissen wird es sehr oft auch schwierig, Dinge abzutesten, also zu überprüfen, ob jemand wirklich was verstanden hat, weil es eben zu praktisch allem irgendwo Texte und Beispiele gibt. Das Problem merken wir in der Uni in den Schulen genauso, in den letzten Jahren erst, wirklich in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, hat sich das extrem verstärkt, dass wir Sie sehen es auf unseren Webseiten jetzt überall, dass wir gegen Plagiarismus kämpfen, was einfach mit einer technologischen Änderung einhergeht. Es gibt einfach diese Massen an Informationsquellen und dementsprechend verändert sich das einfach, wie man Lernvorgang beschreibt oder was auch, wie man Lernvorgang testet vor allem. Da ist also eine ganze Menge in Bewegung im Moment, wird sich einiges, denke ich, ändern. Eine zweite Sache ist, dass man Wissen eben sehr häufig nicht bloß vermittelt, sondern dass das Wissen entsteht und auch in Gruppen entsteht. Und das ist bei den Systemen nur eingeschränkt eigentlich unterstützt und die Systeme sind sicher auf dem aufsteigenden Pfad sozusagen, die das kollektiv beim gemeinsamen Erkennen unterstützen. Ja, Focus on Learning by Doing habe ich schon gesagt. Aber was noch eine weitere besondere aktuelle Situation ist, sehr häufig ist es eben nicht mehr so, dass man sich irgendwo Zeit nimmt und auf eine Schulung fährt, um irgendwas zu lernen oder 3 Stunden am Nachmittag sich mit einem E-Learning-Programm hinsetzt, sondern dass man bestimmte Skills oder auch bestimmte Faktenwissen einfach in dem Moment erst braucht, wo es sozusagen schon ganz kurzfristig verlangt wird. Ja, gerade wenn Sie jetzt an eine Firma denken, ein Kundenprojekt soll gemacht werden, also Sie müssen auf eine Ausschreibung antworten, da muss man irgendeine vernünftigen Text zusammenschreiben, der fachlich korrekt ist. Und da heißt dann, dass Leute eben ganz schnell sich in bestimmte Sachverhalte einarbeiten müssen und sich ganz schnell das notwendige Wissen aneignen müssen. Man kann das Wissen nicht mehr auf Vorrat halten. Man kann auch die Experten in dem Sinn nicht mehr auf Vorrat halten. Man kann eigentlich nur noch das sozusagen Meta-Wissen auf Vorrat halten, nämlich die Leute zu haben, die in der Lage sind, dann kurzfristig sich das Wissen anzueignen. Und das ist ein Trend auch, ein langfristiger Trend, der natürlich auch diese E-Learning-Diskussionen nochmal verändern wird, weil wir immer mehr Systeme brauchen, die Menschen eben in diesem Prozess unterstützen, dass sie ganz schnell wirklich dahin kommen, genau dieses Bit an Wissen, das sie gerade brauchen, sich zu erschließen und nicht eben den umfassenden Kurs über viele Stunden zu buchen. Also was man daran sieht, es ist auch so, dass das Thema nicht bei Weitem nicht irgendwie am Ende ist, sondern dass da noch viele, viele offene Fragen gibt und Dinge zu machen. So, jetzt habe ich doch die Zeit ziemlich aufgebraucht. Ich muss Sie nochmal bitten, dass Sie bitte auf unsere Webseite schauen. Sie haben gesehen, der Raum ist zumindest suboptimal. Mit den Übungen gibt es Probleme. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwelche organisatorischen Änderungen haben. Also schauen Sie bitte auf jeden Fall vor der nächsten Vorlesung nochmal ins Web und dann treffen wir uns natürlich nächste Woche wieder. Danke.